Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen bei Reporter Insights. Mein Name ist Katharina Osterhammer und ich moderiere heute den Podcast der Reportageschule Reutlingen und von Reportagen FM. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über große Recherchen und stellen unseren Gästen Fragen zum Journalismus, die ihr euch vielleicht auch stellt. Und heute haben wir ausnahmsweise mal zwei Gäste eingeladen. Später wollen wir mit dem Journalisten Jonas Kaper vom Magazin Die Neue Norm darüber sprechen, wie Medien mit dem Thema Behinderung aktuell umgehen und wie sie vielleicht eigentlich damit umgehen sollten. Zunächst ist aber erstmal Diana Latz bei uns zu Gast. Sie ist Redakteurin bei GEO und eigentlich schreibt sie vor allem über Osteuropa. 2024 hat sie aber für eine Reportage den ReporterInnenpreis in der Kategorie Wissenschaftsreportage bekommen. Der Text trägt den Titel »Was heißt schon normal?« und darin geht's nicht um Osteuropa, sondern um Dianas Sohn David, der durch einen seltenen Gendefekt mit einer Behinderung lebt. Und wir wollen von Diana heute wissen, wie es ist, als Journalistin einen Text über so ein persönliches Thema zu schreiben und ob der Schreibprozess ihren Blick auf Davids Diagnose vielleicht sogar verändert hat. In diesem Sinne, hallo Diana, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Die Jury des ReporterInnenpreises hat die Auszeichnung deines Textes ja so begründet. Ich lese dir mal vor. Bestimmt kennst du schon auswendig.
Nee.
Okay, dann Obacht. Der Text überzeugte die Jury wegen seiner Balance zwischen persönlicher Reflexion und faktenbasierter Recherche. Latz habe es geschafft, ohne Verklärung und ohne ihr Kind auszubeuten, ein Thema von großer Tragweite zugänglich und berührend zu erzählen. Diana, wieso war es dir überhaupt wichtig, die Geschichte von Davids Diagnose aufzuschreiben und nicht nur mit dir und deiner Familie auszumachen?
Ja, das ist schon mal eine gute Frage zum Einstieg. Ich glaube, ganz, ganz lange habe ich überhaupt gar keinen Gedanken daran verschwendet, über David zu schreiben. Das war wirklich, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Dazu war die Zeit auch, die erste Zeit seines Lebens auch viel zu aufregend und viel zu anstrengend, ehrlich gesagt, so dass ich der Beruf eigentlich immer so eine ganz andere Welt war, wo ich andere Sachen gemacht habe. Und warum ich das dann trotzdem gemacht habe, das kam wirklich wie aus dem Nichts. Ich habe, glaube ich, auf einmal den Gedanken gehabt, ich möchte das aufschreiben. Da war er ja schon ein paar Jahre alt und zum Teil des Verarbeitungsprozesses war auch schon abgeschlossen und auf einmal, ich glaube, ich saß mit unseren beiden ChefredakteurInnen zusammen und habe dann gesagt, was haltet ihr davon, wenn ich über David schreibe? Und die beiden haben sofort gesagt, ja, mach das, auf jeden Fall. Und dann habe ich losgeschrieben.
Hast du das denn mit David davor besprochen? Also hast du David davor gefragt, ob es für ihn okay wäre, wenn so ein Riesentext von seiner Mama über ihn erscheint?
Nee, ich habe zwar gesagt, er ist schon ein bisschen älter, aber er ist jetzt 5, also war er da wahrscheinlich 4. Und so viel Verständnis hat er nicht. Also ich habe ihm das erzählt, das schon, aber ich habe ihm quasi nicht um Erlaubnis gebeten.
Ja. Hast du dich damit im Nachhinein nochmal auseinandergesetzt, ob das so richtig war? Weil sonst ist ja ein journalistischer Standard, dass man sich Einverständnis von Leuten holt, wenn es um persönliche Porträts geht zum Beispiel.
Ja, also ich habe ganz viele Gedanken dazu. Und ehrlich gesagt habe ich mich nicht nur im Nachhinein damit auseinandergesetzt, auch schon natürlich vorher viele Gedanken gemacht und währenddessen auch, ob das okay ist, über ihn zu schreiben. Und ich glaube, das kann man auch nicht wegdiskutieren, dass ich ihn nicht fragen konnte, einfach weil er auch keine Antwort darauf geben kann, noch nicht. Und die Frage bleibt auch bis heute, ob ich das machen darf oder durfte. Ich glaube, ich fand das total wichtig und gut, auch um anderen unseren Weg zu zeigen. Und so sind die Rückmeldungen auch gewesen, dass das ganz vielen Menschen geholfen hat. Eine Freundin hat hinterher zu mir gesagt, als ich das auch mit ihr diskutiert habe, meinte sie, ich würde mich freuen, wenn ich so einen Text lesen könnte von meiner Mutter, wie sie das empfunden hat, als ich so klein war. Und ich finde die Vorstellung eigentlich ganz schön, dass ich ihm das mal vorlesen kann, wenn er halt älter ist und viel mehr verstehen kann. Und ich glaube, er wird dann auch neben allen Schwierigkeiten lesen, wie lieb ich ihn habe und wie sehr ich um diese Liebe gekämpft habe. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil sonst kriegt man von seinen Eltern ja auch immer so, ja, ich weiß nicht, wenn man 20, 30 Jahre später fragt, wie war das dann so, als ich ein Baby war, dann ist auch vieles schon vergessen und vieles verklärt und so. Aber das ist einfach eine Momentaufnahme, die für uns, glaube ich, für uns beide einfach auch ganz wertvoll sein kann.
Wir wollen mal ein paar Szenen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zeigen, die du in diesem Text aufgeschrieben hast und die du David dann ein paar Jahren vorlesen kannst. Zu Beginn deines Textes schreibst du zum Beispiel von einer Situation, in der David als Baby nicht aufgehört hat zu schreien. Und damals wusstest du noch nichts von einem Gendefekt. Und dann geht's aber so weiter. Wir hören uns den Ausschnitt jetzt mal an.
Reingehört. David ist nun 5 Jahre alt. Er ist ein blonder Junge und für mich hat er das schönste Lausbubengesicht der Welt. Wenn er steht, wankt er wie ein Grashalm im Wind. Wenn er geht, stakst er ungelenk vorwärts, seine Arme schlenkern durch die Luft. Wenn er dann bei mir angekommen ist, umschließt er meine Hüfte ganz fest, schaut mich überglücklich an und sagt, richtig schnell. Aber er sagt es nicht so, dass alle ihn verstehen können. David spricht in undeutlichen, abgehackten Silben. Man muss sich reinhören in seine Sprache. David kann bis 2 zählen, vielleicht sogar bis 4, so genau wissen wir das nicht, weil er in der Regel die 3 auslässt. Er malt eine Sonne, die aussieht wie eine Qualle. Er trägt Windeln und er kann seinen CD-Player bedienen.
Ja, es ist, glaube ich, es ist eine der Stellen, in der du irgendwie beschreibst, du beschreibst eigentlich deine Liebe zu ihm. Es ist ein sehr liebevoller Blick auf David. Gerade hast du gesagt, du hast dir die Liebe erkämpft. Parallel zu dem, dass du beschreibst, wie du ihn so angenommen und geliebt hast, wie er ist, schreibst du aber ja auch einmal, dass du dich im Zuge des Aufwachsens von David mal gefragt hast, David, wieso machst du unser Leben kaputt? Und danach schreibst du auch, dass du dir diesen Satz nie verzeihen wirst. Wie war es denn an sich für dich, so persönliche und ja auch verletzliche Szenen in dieser Reportage zu schreiben, weil die ja auch dich als Mutter und als Mensch angreifbar machen?
Ja, also speziell, ich finde, das ist eigentlich die Szene, die du gerade beschrieben hast, die mich wirklich vor die Frage gestellt hat, kann ich das schreiben? Weil das war so, dass ich, nachdem das passiert war quasi, nach dieser Nacht, war ich irgendwie ein paar Tage später mit einer Freundin und Kollegin spazieren und da war ich noch so fertig, dann habe ich ihr das erzählt und wir haben drüber geredet. Und als ich jetzt angefangen habe, den Text zu schreiben, haben wir uns wieder getroffen, weil wir uns halt öfter sehen. Dann habe ich ihr erzählt, dass ich das schreibe und dann meinte sie, ja, ist ja wohl klar, also das musst du da reinschreiben. Und dann, also sie ist auch Journalistin, habe ich gesagt, auf keinen Fall, das schreibe ich da nicht rein. Also ich schäme mich viel zu sehr, ich kann das nicht schreiben. Und dann habe ich es in einem Moment aufgeschrieben, die Szene. Und das hat sich gut angefühlt, das aufzuschreiben. Irgendwie erleichternd und gut. Und wie ich geschrieben habe, ich werde mir das natürlich nicht verzeihen, aber ich glaube, das gehört dazu zu der Geschichte. Und im Nachhinein war es dann nicht so schwer, wie ich so im ersten Moment gedacht habe, als ich gesagt habe, auf keinen Fall, das kann ich nicht aufschreiben. Als ich es dann gemacht hatte, war es eigentlich ganz gut.
Wieso hast du dich letztendlich dazu entschieden, es aufzuschreiben? Einfach, um das gesamte Bild zu zeigen?
Ich glaube, weil es unehrlich gewesen wäre sonst. Weil das auch eine Szene ist, an die ich immer wieder denke und über die ich viel reflektiert habe und weil das, glaube ich, zu unserer Geschichte dazugehört und das bestätigen auch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe oder die Gespräche, die ich nach dem Text geführt habe mit anderen Eltern, aber auch mit so Menschen aus dem Therapiebereich oder aus dem Medizinbereich, dass das ganz, ganz vielen Müttern so geht und egal, oder Eltern so geht und egal, ob sie Kinder mit Einschränkungen haben, kranke Kinder, gesunde Kinder, das sind immer, glaube ich, Gedanken, mit denen man sich nicht so krass, aber es gibt immer wieder solche Gedanken und ganz viele haben sich da wiedergefunden und haben dann gesagt, dass es ehrlich ist, authentisch ist.
Viele Eltern haben sich also in gewisser Weise gesehen gefühlt durch die Zweifel, die du auch beschrieben hast oder die Selbstzweifel. Inwiefern hattest du denn beim Schreiben im Hinterkopf, für wen du das aufschreibst? Einfach für um der Geschichte selber willen oder auch zum Beispiel für andere Eltern von Kindern mit Behinderung?
Ich glaube, das kam erst ganz spät dass ich das Gedanken hatte, das könnte auch für andere interessant sein. Und so wie ich eben gesagt habe, dass auf einmal der Gedanke da war, ich möchte das gern aufschreiben, glaube ich, das habe ich jetzt dann ja so im Prozess des Schreibens oder kurz hinterher festgestellt, dass ich das einfach auch viel für mich geschrieben habe tatsächlich. Und wenn man das liest, dann, also ich denke heute, dass das eigentlich eine Geschichte mehr über mich ist als über David. Also das ist, es geht einfach ganz viel um mich und meine Beziehung zu ihm. Und klar, dieses ganze, der ganze wissenschaftliche Background und die Medizingeschichte, aber alles, was auf der Gefühlsebene ist, passiert halt bei mir. Und deshalb fiel mir das Schreiben, ehrlich gesagt, auch sehr, sehr leicht, weil ich denke heute, dass es einfach ein Teil so der Verarbeitung war. Und wenn man was niederschreibt, dann durchlebt man das ja nochmal. Und ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen auch für mich geschrieben.
Es ist ja eine sehr persönliche Geschichte. Gleichzeitig erklärst du ja unglaublich nachvollziehbar diese komplexen chemischen Zusammenhänge im Körper und wie zum Beispiel dieser Gendefekt entsteht. Also du benutzt da so einen Vergleich mit Bausteinen. Wieso hast du dich dazu entschieden, diesen wissenschaftlichen Anteil so stark in Fokus zu rücken?
Weil das für uns hat diese, oder ich muss dazu sagen, dass als David geboren wurde und in den ersten 2-3 Jahren hatten wir gar keine Ahnung oder hatten wir keine Diagnose. Es war nur klar, dass er halt eine Entwicklungsverzögerung heißt das dann, also dass er sich halt nicht so entwickelt, wie das Babys üblicherweise tun. Und der Moment, als wir die Diagnose bekommen haben, war für uns, für mich speziell, aber auch für meinen Mann und für unsere ganze Familie wirklich erleichternd, weil man dann was an der Hand hat und was an dem man sich festhalten kann. Und der Moment, in dem uns halt eine Humangenetikerin erklärt hat, was in seinen Zellen vorgeht, hat mir auf jeden Fall total geholfen, etwas über ihn zu verstehen und nochmal ihn auch nochmal ganz anders zu sehen und anzunehmen und wahrzunehmen. Und das gehört einfach dann zu diesem, oder für mich gehörte das dann zu diesem Prozess, den wir durchlaufen haben, eben das alles zu erzählen, was dahinter steckt, genetisch und so weiter. Denn dadurch, dass er halt diese humangenetische, oder wir drei, mein Mann, ich und er, diese humangenetische Untersuchung bekommen haben, konnten wir halt so genau in seinen Zellkern reinschauen und man weiß nicht sehr viel, aber man weiß schon einiges, was da passiert. Und ich muss daran halt immer wieder denken und mir das so verbildlichen und vergegenwärtigen. Und deshalb war es mir auch wichtig, das zu schreiben. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz neue Ebene, die einem auch hilft, den Text zu verstehen.
Voll. Also ich fand's auch, ich fand genau das Zusammenspiel sehr hilfreich und ich meine, er hat auch einen Preis in der Wissenschaftskategorie gewonnen, ne? Aber ich glaube, gerade das ist ja der Schatz von Wissenschaftsreportagen, dass man eben gleichzeitig was fühlt und es ist sehr schwierig. Aber das ist bei deinem Text entstanden, dass man eben extrem viel gefühlt hat. Wir haben den zusammen in der Schule gelesen und gleichzeitig Wissenschaft erklärt bekommen hat. Also wir finden, du hast den Preis nicht ohne Grund bekommen.
Danke.
Noch eine Frage zum Abschluss haben wir an dich. Und zwar, du hattest gerade erklärt, wie wichtig diese Diagnose für dich und deine Familie war. Hat denn an sich die Recherche und auch das Schreiben des Textes für euch irgendwas verändert oder vielleicht für dich? Also du meintest ja, es ist dir gar nicht schwer gefallen, es aufzuschreiben, weil das eh das war, was du schon die ganze Zeit gefühlt hast. Wir haben uns trotzdem gefragt, hat es was für dich verändert im Umgang mit Davids Diagnose?
Na, ich glaube, das hat vieles nochmal klarer gemacht. Also so wie du es eben schon gesagt hast, ich habe vieles aufgeschrieben, was ich eh schon gefühlt habe oder hatte. Und das Schreiben hat das nochmal klarer gemacht. Und ich lese tatsächlich manchmal, das Heft liegt halt bei uns rum und dann lese ich manchmal rein und dann lese ich halt die Klarheit, weil diese Klarheit in dem Geschriebenen ist schon viel wert. Und das hat auf jeden Fall nochmal geholfen, so in der Struktur, ne? Also das auf jeden Fall. Das hat jetzt nicht viel hier bei uns verändert. Und wenn ich habe gesagt, es fiel mir sehr, sehr leicht, das zu schreiben, da muss ich gestehen, dass das mit dem Veröffentlichen dann nochmal anders war, weil ich habe das ja, wie gesagt, es ist so, ich habe es wirklich leicht schreiben können, aber als dann das so ans Layout ging und so, dann dachte ich, ach so krass, also das wird ja jetzt wirklich veröffentlicht. Das hört sich jetzt ein bisschen naiv an. Ich bin ja jetzt nicht seit gestern erst Redakteurin. Aber das war nochmal was anderes, weil ich dann mir bewusst wurde, ach so, das lesen dann nicht nur Leute, die ich nicht kenne, aber vor allen Dingen auch Leute, die ich kenne. So, und das, ich laufe ja jetzt nicht ständig rum und erzähle denen von meinen Gefühlen. Und das war schon nochmal ein anderer Prozess dann.
Das kann ich mir vorstellen. Damit kommen wir tatsächlich schon zum Schluss dieser Folge mit Diana Laatz. Wir haben heute gesprochen über ihren Text, der mit dem Reporterpreis ausgezeichnet wurde in der Kategorie Wissenschaftsreportage. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, bei Reporter Insights, Diana, und uns mitgenommen hast in deinen sehr persönlichen Text.
Ja, bitteschön und danke, dass ich dabei sein durfte.
Und wir haben jetzt noch einen zweiten Gast, den ich vorhin schon kurz angekündigt habe, Jonas Kaper. Er ist Podcaster und Autor und Redaktionsleiter beim Magazin Neue Norm. Und die Neue Norm widmet sich Themen rund um Behinderung und Diskriminierung. Jonas moderiert außerdem einen Podcast vom Bayerischen Rundfunk und gibt regelmäßig Workshops zu klischeefreier Sprache. Und ihn haben wir heute eingeladen, um darüber zu sprechen, wie Medien mit dem Thema Behinderung aktuell umgehen und was sie und damit auch wir JournalistInnen der Reportageschule besser machen könnten. Und um darüber zu lernen, freuen wir uns sehr, dass du heute da bist, Jonas. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo.
Jonas, du beschäftigst dich in deinen Texten und auch in deinem Podcast ja damit, wie Menschen mit Behinderung in Kultur und Medien dargestellt werden. Welche klischeehaften Formulierungen oder Bilder begegnen dir denn da immer wieder, die aber vermieden werden sollten?
Ja, du hast es gerade angesprochen. Es gibt gewisse Klischees, die einem immer wieder begegnen. Es gibt so die typische Heldinnengeschichte von Menschen mit Behinderung, heißt also, dass ihr Sein, ihr Tun komplett überhöht wird, es total faszinierend gesehen wird, was sie so in ihrem Alltag alles meistern. Das sind eben auch solche Keywords in dem Sinne, also dass Menschen trotz ihrer Behinderung etwas machen oder obwohl sie eine Behinderung machen, machen sie irgendwas, dass sie tapfer ihr Leben meistern. Da fällt auch der ganze Bereich des sogenannten Inspiration Porns rein, wo es eben darum geht, dass ja Menschen für eigentlich alltägliche Dinge, die sie machen, also aufstehen, einkaufen gehen, zur Arbeit gehen, dafür komplett bewundert werden. Und der Gegensatz dazu ist, dass Menschen mit Behinderung sehr leidend dargestellt werden. Also immer wieder haben wir noch im Sprachgebrauch drin, dass eine Person an ihrer Behinderung leidet. Also dieses leidet an, lesen wir immer wieder, hören wir immer wieder. Das ist in dem Sinne problematisch, weil häufig mit den Personen gar nicht gesprochen wurde. Also natürlich können auch Menschen mit Behinderung mal einen schlechten Tag haben oder auch sauer oder frustriert sein, dass sie eine Behinderung haben und dass die Umwelt vielleicht nicht auf ihre Bedürfnisse angepasst ist und dementsprechend vielleicht unter ihrer Behinderung leiden. Aber pauschal einfach zu sagen, dass Menschen das tun, ist halt eines der gängigen Klischees.
Du hast jetzt so ein paar Narrative und Beispiele genannt, die immer wieder aufkommen, wenn über Menschen mit Behinderung berichtet wird. Was glaubst du, woran es liegt, dass die immer wieder hervorgeholt werden und da irgendwie kein Umdenken stattfindet?
Es sind halt gängige Sprachmuster und es kommt halt eben auch, glaube ich, daher, dass wir relativ wenig Begegnung haben in der Gesellschaft. Also es ist noch nicht mal ein Problem, was ich jetzt im Journalismus verorten würde, sondern wenn wir davon ausgehen, dass jede 10. Person in Deutschland eine Behinderung hat und man mal selber so ins eigene Umfeld guckt, dann ist es so, dass viele Menschen mit Behinderung immer noch von der Gesellschaft in Sondereinrichtungen untergebracht werden. Also wir haben gewisse Sonderformen, sei es Förderschulen oder wie gesagt früher sogenannte Sonderschulen. Wir haben Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung. Wir haben Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Heißt also, in unserem alltäglichen Leben haben wir gar keine Situationen, wo wir Berührungspunkte haben. Und deswegen wissen wir einfach relativ wenig voneinander. Und dann werden halt Hypothesen gestellt. Und da ist es so, dass dann häufig, wie gesagt, es nicht behinderte JournalistInnen sind, die sich Gedanken machen und vielleicht mutmaßen, sich versuchen, in die Person hineinzuversetzen und davon ausgehen, okay, ja, wie würde es denn mir ergehen, wenn ich so eine Behinderung hätte? Und zack, sind wir dann quasi in irgendwelchen Klischees drin, weil die Person dann eben davon ausgeht, dass sie so nicht leben könnte, beziehungsweise das total faszinierend finde, wie die Person vielleicht in ihrem Alltag umgeht.
Du hast es gerade schon gesagt, oft ist es so, dass nicht behinderte JournalistInnen über Menschen mit Behinderung schreiben und dann irgendwie auch wilde Mutmaßungen anstellen. Redaktionen sind ja ein Teil der Gesellschaft, wo Menschen mit Behinderung überhaupt nicht anteilig vertreten sind. Hast du konkrete Ansatzpunkte, wie könnten sich Redaktionen verändern, um inklusiver zu werden, um mehr Menschen mit Behinderung zu werben?
Ja, im Endeffekt müssten eigentlich Redaktionen dafür offen sein, Menschen mit Behinderung, JournalistInnen mit Behinderung einzustellen.
Und du würdest sagen, das ist nicht der Fall.
Es ist keine Frage von wie, sondern es ist eine Frage von ob. Und es findet halt zu wenig statt. Und natürlich muss man auch weiterdenken im Sinne von, klar, wenn ich eine Redaktion habe und wundere mich, ich habe gar keine JournalistInnen mit Behinderung, die vielleicht im Rollstuhl sitzen und merke dann selbst, mein Redaktionsgebäude ist gar nicht barrierefrei, liegt es vielleicht auch daran. Also es gibt mehrere Punkte. Und natürlich einfach offen sein dafür, dass eben auch sich Menschen mit Behinderung bewerben können. Das hat auch was mit einer Haltung zu tun, die man nach außen trägt.
Was würdest du sagen, wie können die Medien, die vielleicht nicht diese offene Haltung ausstrahlen, wo müssen die ansetzen? Also wie kann so ein Umdenken stattfinden? Weil das ist ja schon wesentlich tiefer, als einfach nur zu sagen, so, ab jetzt bin ich offen. Also da muss man ja ein bisschen nachdenken, um einen Glaubenssatz oder so zu verändern, der problematisch ist.
Also es liegt auch, glaube ich, daran, also man könnte zum Beispiel auch mal für sich reflektieren, dass Menschen mit Behinderung, JournalistInnen mit Behinderung auch mal eine neue Perspektive reinbringen. Sie bringen neue Themen mit, sie bringen eine neue Perspektive auf Themen und somit auch eine neue Zielgruppe. Also auch das, was wir zum Beispiel mit die neuen Normen versuchen, dass wir gesamtgesellschaftliche Themen, die eigentlich, und das ist immer der Witz an der Sache, dass eigentlich es keine behindertenspezifischen Themen gibt. Behinderung ist ein Querschnittsthema sozusagen. Also Menschen mit Behinderung interessieren sich genauso für Weltpolitik, für Klimawandel, für Urlaub, für Beziehungen, für alles Mögliche. Aber es gibt halt eben auch andere Perspektiven. Also wir haben zum Beispiel einen Podcast gemacht zum Thema Klimawandel und darauf einfach nochmal geguckt, dass es einfach sehr, sehr wenig Vorkehrungen und Hilfskonzepte und Katastrophenschutzkonzepte gibt für Menschen, die eine Behinderung haben. Damals im Ahrtal gab es diese Katastrophe, wo eben Menschen mit Behinderung, die in einem Heim gelebt haben, dort ertrunken sind, weil es kein Schutzkonzept gab. Heißt also, gesamtgesellschaftliche Themen mal erkunden, aber aus einer anderen Perspektive. Und wenn da Redaktionen sich einfach vielfältiger aufstellen und einfach auch neue Perspektiven mit reinholen, ist das einfach komplett förderlich für das ganze Medienunternehmen.
Komm zum Punkt.
Wir kommen zu unserer letzten Rubrik. Sie heißt Komm zum Punkt und funktioniert ganz einfach. Und zwar fange ich drei Sätze an und du beendest sie. Okay?
Okay.
Und zwar die erste Frage zielt auf was ab, was wir schon kurz angesprochen hatten. Du hattest gesagt, es werden oft Bilder verwendet, wie jemand leidet an einer Behinderung. Deswegen mein erster Satz zum Vervollständigen an dich. Sprache ist für mich
ein sehr mächtiges Mittel und womit ja sensibel umgegangen werden muss.
Ich als Kulturwissenschaftler habe mich dazu entschieden, Inklusion zu meinem Thema zu machen, weil
ich selber eine Behinderung habe und deswegen nach dem Motto nichts ohne uns, über uns auch ein bisschen sozusagen gezwungen bin, für die in Anführungsstrichen Community der Menschen mit Behinderung, die es so nicht gibt, weil es keine homogene Gruppe ist, auch ein bisschen einzustehen.
Und ein gutes Beispiel für mehr Inklusion in den Medien ist,
wenn JournalistInnen mit Behinderung einen Beitrag erstellen, wo es nicht um das Thema Behinderung geht.
Ja, das ist eines der Dinge, die wir heute gelernt haben, nämlich, dass über Behinderung berichten nicht bedeutet, behindertenspezifische Themen zu finden, weil es die nicht gibt, sondern Behinderung Teil der Gesellschaft ist, wie alle anderen Themen auch. Und dass es bei Redaktionen wie auch anderen Teilen der Öffentlichkeit noch mangelt an Besetzung durch Menschen mit Behinderung und die Sichtbarkeit. Und darüber haben wir geredet mit Jonas Kaper, dem Redaktionsleiter der Neuen Norm, dem Magazin, das sich für Vielfalt und Gleichberechtigung einsetzen will. Danke, dass du heute bei uns warst, Jonas.
Vielen Dank für die Einladung.
Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge von Reporter Insights. Das ist der Podcast von uns, der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked ihn gerne und abonniert ihn. Das hilft uns, gehört zu werden. Und wenn ihr Fragen oder Feedback jeglicher Art habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Dort heißen wir Reportageschule. Und mein Name ist Katharina Osterhammer und ihr hört in 2 Wochen wieder von uns. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.